Einige von euch unterstützen Vrindt per Überweisung. Dummerweise macht meine alte Bank dicht und ich habe eine neue Kontonummer. Die findet ihr auf vrindt.de. Danke für eure Unterstützung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Und hallo Matthias von Hellfeld.
Sei gegrüßt, Holger Klein.
Thema heute, der Asylkompromiss von 1993. Kompromiss, also immer wenn aus der Bundesregierung irgendetwas Kompromiss genannt wird, handelt es sich in der Regel um eine Verschlimmbesserung, eine sogenannte. Sie einigen sich auf irgendwas, das es hinterher für alle nur schlechter macht. Ich vermute, das war damals auch so, oder?
Ja, es war jedenfalls eine Debatte, die nur in einem Kompromiss enden konnte. Und es gibt zwei Punkte in der Geschichte der Bundesrepublik, bei denen ich sagen würde, dass die Verfassung vorher besser war als nachher. Das erste Mal war es bei den Notstandsgesetzen, die ich völlig überflüssig fand und finde.
Was war das? Wofür waren die noch?
Die Notstandsgesetze waren in den 60er Jahren, also kurz vor Beginn der Regierung Brandt-Scheel, also sozialliberale Regierung, und ging im Grunde genommen gegen Terror auf der Straße. Also man hatte so die Sorge, dass es wieder so Straßenkämpfe wie am Ende der Weimarer Republik gibt und dass eben die Studenten und wer alles da so auf der Straße rumrannte und Terror ausüben wollte oder tatsächlich manchmal auch ausübte, dass man eben gegen so etwas Notstandsgesetze bräuchte, um dann besser verfolgen zu können. Das waren also Eingriff ins Postgeheimnis, die Wohnung war nicht mehr so sicher wie vorher und so weiter. Und Willy Brandt, der da damals Außenminister und Chef der SPD war, der hat hinterher auch gesagt, das hätten wir besser nicht gemacht. Recht hat er.
Aber das war konservativer Kulturkampf, ne?
Das war konservativer Kulturkampf, genau. Und das war 68, wenn ich das richtig sehe. Und das zweite Mal war 1993 der berühmte Asylkompromiss. Da ging es wie so oft darum, dass wir damals die Debatte geführt haben, es gibt zu viele Ausländer in Deutschland. Und zu viele von denen gehen ins Asylsystem. Und diese alle im Asylsystem, die gehen eigentlich nur in die soziale Hängematte. Alles in Anführungsstrichen. Ja. So, jetzt muss man aber wissen, warum das so aufgeheizt war. 1945 folgende, also als das Grundgesetz angefangen wurde zu diskutieren, hat man natürlich auf die unmittelbar davor liegende Vergangenheit zurückgeblickt und festgestellt, Juden, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, Kommunisten, Homosexuelle und so weiter, die waren alle nicht erwünscht, mussten fliehen. Es gab diese verfluchte Rassenideologie, es gab die Vorstellung von Herren und von Untermenschen. Und viele derjenigen, die von diesen Kriterien in Anführungsstrichen betroffen waren, die mussten fliehen, wenn sie dann überhaupt überlebt haben. Und sehr viele sind eben nach England, in die USA, Teile in die Sowjetunion, aber auch ins Vichy-Frankreich, also in den lange Zeit nicht besetzten südlichen Teil Frankreichs geflohen. Und viele von denen, die da geflohen sind und die, wenn die staatlichen Organe das wussten, denen wurde einfach die Staatsangehörigkeit entzogen. Das ist ein Punkt, der klingt erstmal so ein bisschen egal, aber du bist dann staatenlos. Deine Pässe sind ungültig und du hast überall, wo du hinkommst, Schwierigkeiten. Überall. Ja. Möglicherweise kommst du da irgendwie trotzdem durch, aber du bist auf jeden Fall mit einem Reisepass schneller irgendwo durch als eben ohne. Und da ist dann die Idee entstanden, man muss in der neu zu gründenden Bundesrepublik Schutzmechanismen aufgreifen, die auf jeden Fall dafür sorgen, dass nicht jemand ausgeliefert wird an Drittstaaten, wenn zum Beispiel Verfolgung droht, dass wenn jemand in unser Land kommt und nachweisen kann, dass er politisch verfolgt ist, dass er dann eben dieses berühmte Asylrecht bekommt. Und das Asylrecht bedeutete Schutz vor Ausbürgerung, Schutz vor Auslieferung und sozusagen einen Aufnahmestatus in Deutschland zu bekommen, der ein Überleben gesichert hat. Das kann man so sagen, sozusagen als Konsequenz aus dem Nazi-Unrechtsstaat, der genau das Gegenteil gemacht hat, nämlich alle diejenigen diskreditiert, massakriert oder rausgeschmissen hat, die ihm irgendwie nicht gepasst haben, aus welchen Gründen auch immer. So, und diese Debatte, die war eigentlich relativ eindeutig 1948, 49. Das heißt, alle Beteiligten im Parlamentarischen Rat, die wollten dem zustimmen und haben dem auch zugestimmt, sodass es im Artikel 16 des Grundgesetzes schlicht und ergreifend heißt, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Punkt.
Ja.
Das ist ein unzweideutiger Satz, den finde ich gut. So, und da muss natürlich irgendwie eine Gesetzesverordnung ausführen, was bedeutet denn Asylrecht? Und da stand eben drin, Unterstützung, keine Ausführung und so weiter. Also es war alles genau ausgeführt. So, und dann kam es eben Anfang der 90er oder Ende der 80er Jahre schon dazu, dass auch im Zuge der Wiedervereinigung dann, also der wirklich gewaltigen Umwälzung mit tatsächlich sehr vielen Menschen, die in Deutschland Aufnahme gesucht haben. Es gab sehr viele Deutsche, die aus Russland rausgegangen sind, weil sie dann auf einmal raus konnten. Also jedenfalls, es kamen sehr viele Menschen zu uns ins Land. Und dann kann man ja, den Reflex kann man sich ja vorstellen. Also das haben wir schon erlebt, als Frau Merkel 2015 die Flüchtlinge ins Land gelassen hat. Wir schaffen das schon. Und wo dann auf einmal die Leute sagen, ey, da kommen jetzt 1 Million Menschen und wenn morgen noch 1 Million kommt und übermorgen und dann noch wieder und so, dann sind wir auf einmal weniger Deutsche als Ausländer in Deutschland. Das kann ja nicht sein. Also schmeißen wir die alle wieder raus. So, und so eine ähnliche Debatte gab es Anfang der 90er eben auch im Zuge der Umkrempelung des Ostblocks, wo also sehr viele Menschen sich auf den Weg gemacht haben, weil eben auch viele Leute nach 1945 in Länder verfrachtet worden sind, die sie nur als Gastland empfunden haben. Und die wollten halt gerne wieder zurück, insbesondere russische Juden, die nach Israel gegangen sind. Aber eben übrigens auch nach Deutschland. So, und dann kam also die Debatte auf, das ginge so nicht. Geführt von den Unionsparteien vor allem und eben auch von der FDP. SPD war dagegen. Und sie sagte, wir rühren da nicht dran. Und sie mussten aber zustimmen, weil man braucht zur Grundgesetzänderung eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. So, und dann nach langen, langen Diskussionen, die also wirklich auch hoch herging, also es war dann auf einmal auch ein Destabilisierungsfaktor, diese Debatte, ist es dann zu dem berühmten Asylkompromiss gekommen. Der Artikel 16 lautet weiterhin, dass politisch Verfolgte Asyl genießen, aber jetzt gibt es einen Artikel 16a. Und da stehen 5 Unterpunkte drin, die eben sozusagen das nochmal etwas näher ausführen. Der erste Satz bedeutet, das gilt nach wie vor, was in Artikel 16 steht. Also politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Das steht da als Satz. Dann zweitens, das Asylrecht gilt nicht für EU-Staaten.
Mhm. Ist auch mal interessant, wenn man sich jetzt solche Länder wie Ungarn zum Beispiel anguckt.
Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, das gilt nicht für EU-Staaten. Und dann wird dazu gesagt, wenn es Staaten außerhalb der EU gibt, für die dieses nicht gilt, das Asylrecht, dann muss das durch ein Gesetz bestimmt werden. Das kann man ja dann auch dann nachvollziehen, dass dahin, wo abgeschoben werden soll, die erstmal klar haben müssen, in das Land kann man abschieben. Ja, also so. Dann wird da eine etwas schwammige Formulierung im dritten Satz eingebaut. Menschen aus Staaten mit geordneten Verhältnissen erhalten kein Asyl. Jetzt ist die Frage, was sind denn wohl geordnete Verhältnisse?
Also Russland, würde ich sagen, hat geordnete Verhältnisse, oder?
Ich wollte gerade sagen, also in Russland könnte man das vermutlich bejahen. In Syrien, würde ich sagen, könnte man es nicht bejahen. Da ist dann klar, so. Dann gibt es, wie eben schon angedeutet, verschärfte Möglichkeiten der Abschiebung. Insofern man dann sagt, wenn ein Land den Kriterien, ich sag mal, des Grundgesetzes entspricht und wir da keine Foltergefängnisse kennen, wir nicht davon hören, dass Frauen misshandelt und geschändet werden, wenn sie verhaftet worden sind und so weiter. Wenn all das nicht vorliegt, dann kann man in ein solches Land abschieben. Das ist das, was wir auch die ganze Zeit machen, weil wenn jemand seinen Antrag sozusagen abgelehnt bekommen hat, dann muss er entweder irgendeine Art von, wie soll ich sagen, Duldung bekommen. Ja, dann sagen wir, ja, vielleicht bei dem ist es vielleicht doch so. Oder wir sagen, nein, der muss jetzt zurück. So, und da muss man halt wissen, geht das? Und es gibt ja ganz viele Fälle, wo dann gesagt wird, er muss eigentlich zurück. Es geht aber nicht, weil die Verhältnisse in dem Land so sind, wie sie sind. So, und die fünfte Einschränkung politisch Verfolgte genießen Asylrecht nur, wenn es keinen Widerspruch zu völkerrechtlichen Verträgen von EU-Staaten mit anderen gibt, wenn dort, also mit den anderen, die Konvention zum Schutz der Menschenrechte eingehalten wird. Man kann Folgendes dann sozusagen, das ist ein bisschen kompliziert formuliert, also wenn Ungarn Verträge mit anderen Staaten hat, in denen die Konvention zum Schutz der Menschenrechte eingehalten wird und dort auch die Grundfreiheiten gelten, dann kann nicht, dann genießen die keinen, kein Asylrecht. Das heißt, eigentlich genießen wir weiterhin oder gewähren wir weiterhin politisches Asylrecht wie bisher, haben aber gleichzeitig diverse Einschränkungen im Grundgesetz verankert, so dass wir auch wieder Möglichkeiten haben, das Asylrecht aufzuweichen. Es ist tatsächlich eine Aufweichung des Asylrechts, was wir da gemacht haben. Ja. Es ist eine Verschlechterung.
Na, vor allen Dingen ist es auch, und das ist ja dann auch im Nachgang dann noch immer weiter passiert, dann auch auf europäischer Ebene, Dublin II und wie es alles heißt, wo die Bundesrepublik wirklich alles dafür getan hat und immer noch dafür zu tun scheint, das Problem außerhalb ihrer Landesgrenzen zu halten.
Das machen wir ja gerne.
Ja, genau. Externalisierung, jawohl.
Das machen wir gerne und deswegen ist Frau Merkel auch so auf die Nase gefallen mit dem, wir schaffen das schon, weil da haben wir auf einmal gemerkt, nein, wir machen das jetzt mal intern.
Ja.
Und da muss man einfach mal sagen, das war auch so eine Probe aufs Exempel. Das hat sie wahrscheinlich, das hat sie sicher so nicht gesehen. Aber da konnte man wirklich sehen, so jetzt zählt's. Ja, jetzt ist wirklich Bingo. Und damit so. Aber ich will dir noch etwas sagen. Warum das so hitzig geworden ist, das kann man auch an Zahlen festhalten. 1988 hatten wir 103.000 Asylanträge. 1992 438.000. So, und mit der, ich sag mal, Vervierfachung dieser Zahlen innerhalb von 4 Jahren, kannst du dir ja, das ist ja eine logische, jedes Jahr 100.000 mehr, weißt du ja, irgendwann bist du bei der Million angekommen. Und dann gab es so eine ganz merkwürdige Debatte über Deutschtum.
Ja? Die Leitkulturdebatte, oh Gott, was war das peinlich. Oh,
ja,
was oh ist das hat wehgetan. Oh, oh. Gott, war das peinlich, ja.
Ja, es sind Deutschvorstellungen sozusagen proklamiert worden und die deutsche Leitkultur wurde geboren. Alles dieser ganze Käse, um einfach eine Begründung zu liefern, warum wir das jetzt machen. Und aber das, man muss auch noch etwas Zweites dazu sagen. Also es war diese komische Leitkultur, die also zu verteidigen sei. Und das wäre schwierig, wenn andere Kulturen hinzukommen. Und wir haben einfach nicht akzeptiert, dass so eine Kultur, lassen wir jetzt mal die letzten 10 Jahre außen vor, wie in den USA, entstanden ist, gerade durch die Vermischung von vielen Einflüssen und von vielen anderen Dingen, die einfach so eine, jedenfalls über lange Jahrzehnte in meinem Leben da vorhandene Freiheitskultur entwickelt haben. Ja. Heute ist das ein bisschen anders, das gebe ich zu, aber damals war das so. Und es ist, glaube ich, es gibt kein einziges Beispiel, wo man sagen und wirklich ableiten könnte, ein Land, das durch viele Kulturen geprägt worden ist, ist gescheitert. Alle denken, Spanien war immer schon Spanien.
Ja, das ist
dummes Zeug. Das ist ein muslimischer Staat gewesen über 800-900 Jahre. Und das ist eine ganz großartige Mixtur geworden.
Sozusagen. Weißt du, was mich an solchen Sachen immer so furchtbar auf die Palme bringt? Das macht mich immer so fassungslos. Ja, ich kann verstehen, dass meinetwegen sind es 50% der Bevölkerung, die denkfaul genug sind, um so einen Quatsch zu glauben. Ja, aber ich erwarte doch von unseren Politikerinnen und Politikern, dass sie nicht diese Denkfaulheit bespielen, sondern dass sie aufklärerisch in die Bevölkerung hineinwirken. Oder das glaubt aber Roland Koch das selbst, was er damals erzählt hat?
Ja, Roland Koch ist jetzt auch wirklich ein schlechtes Beispiel, das stimmt.
Stimmt, ja.
Aber es gab auch
Entschuldigung.
Aber es gab auch viele wirklich ernsthafte und aufrechte demokratische Debattenbeiträge, die genau das versucht haben.
Ja, stimmt.
Das muss man wirklich jetzt einfach mal sagen. Das war eine ernsthafte Debatte. Sie war angereichert durch schlimme Dinge. Also,
aber, das, ich will das nur kann, mal. Aber entschuldige, das meine ich damit. So eine Debatte, darf überhaupt niemals eine ernsthafte Debatte werden, weil sie von Anfang an dummes Zeug ist. Die Prämisse ist dummes Zeug. Und ich erwarte, abgesehen von irgendwie den Nazis, die wir jetzt in den Parlamenten sitzen haben neuerdings, von denen erwarte ich, dass sie sowas dummes Zeug reden, um eben diese Klaviatur zu spielen. Aber alle anderen Politikerinnen und Politiker, da gebietet es doch schon die intellektuelle Redlichkeit, so einen Quatsch nicht anzufangen.
Aber du musst dich mit ihnen auseinandersetzen. Wenn wir die AfD nicht ansprechen und nicht auseinandernehmen, wie es ja im Bundestag wirklich häufig passiert, trotzdem kriegen sie immer mehr Stimmenzulauf, jedenfalls im Moment.
Ja, und damals waren die halt noch in der CDU und SPD.
So, und wenn, aber damals waren sie eben auch auf der Straße. Also bevor dieser Kompromiss 1993 geschlossen wurde, gab es Hoyerswerda, gab es Rostock-Lichtenhagen, gab es Mölln, gab es Solingen. Das sind alles Anschläge mit Toten gewesen, wo rassistische Arschgeigen mit Flammenwerfer auf Unterkünfte von Flüchtlingen gegangen sind, wo Molotow-Cocktails geschmissen
waren. Klar, aber die Antwort darauf kann doch nicht lauten, dann kommen wir euch jetzt entgegen, ihr müsst nur genug Molotow-Cocktails werfen. Und genau das ist ja die Antwort gewesen.
Also aber die Diskussion war trotzdem ernsthaft, weil wir gesagt haben damals, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir können die nicht einfach alle in den Knast stecken.
Wir haben es ja nicht mal versucht.
Wir haben es nicht mal versucht,
das stimmt. Wir haben es nicht mal versucht, die alle in den Knast zu stecken. Ja, vielleicht wäre das gegangen. Vielleicht wäre Repression ja auch eine Möglichkeit gewesen. Also sorry, aber da geht mir mein Messer in der Hose. Ja. Und sagst du gleich, hör auf, dich aufzureden. Du hast du hast recht.
Nimm deine Herztabletten.
Aber das ist, weißt du, wir haben überhaupt nichts versucht. Wir haben keine Repression, keine Jugendarbeit, gar nichts haben wir gemacht.
Doch. Ich habe es auch versucht. Das stimmt
wieder,
nicht.
Jetzt kommt wieder so eine komische Bernsteinzimmer-Geschichte, ne?
Nein. Aber Nein, aber ich bestehe darauf, dass das versucht wurde, ernsthaft zu diskutieren. Das Problem ist, dass die SPD irgendwann eingeknickt ist. Und dass sie eingeknickt ist, das hatte auch damit etwas zu tun.
Natur der Sache.
Ne? Das hatte auch etwas damit zu tun, dass die liberalen Medien wirklich auch versagt haben. Das muss man wirklich, also sie haben auch nicht mehr zur Meinungsbildung sozusagen auf der anderen Seite beigetragen. Drei Beispiele aus dem Spiegel. Der ja nun wirklich nicht in Rede stand und steht, ein konservatives Leitmedium zu sein. Die Titel des Spiegels im September 1991, Zitat, Ansturm der Armen. April 1992, Asyl, die Politiker versagen. Juli 1992, Ansturm vom Balkan, wer nimmt die Flüchtlinge?
Ja. So, das ist immer diese, das hatten wir dann ja auch 2015 schon wieder, diese Flutwellen-Metaphorik. Da kommt was auf uns zu, dem sind wir nicht gewachsen. Genau denselben Scheiß haben sie uns übrigens hier in Berlin erzählt, als es hieß, wir bauen einen Tunnel unterm Tiergarten lang. Da kommt eine unberechenbare Flut von Autos und wälzt sich auf. Und nichts ist passiert. Wie immer, wenn von solchen Sachen geredet wird. Irgendwann müssen wir das doch mal mehr. Sind wir wirklich
nein,
so blöd?
Nein.
Ich will so blöd nicht.
Ja, ganz ruhig. Das Problem, das wir haben, ist, wir haben grundsätzlich einen hohen Begriff von Freiheit und jeder kann machen, was er will, eigentlich. Mhm. Das gilt natürlich auch für die Spiegel-Redaktion, das gilt auch für die Bildredakteure bei Spiegel, also die Fotoredakteure.
Ach so, ich dachte, hätte auch gepasst, auch, in sehr, sehr vielen Fällen passt das auch.
Die dann auch so Bildmontagen machen, die man wirklich, wo man gar nicht mehr lesen muss, was da drüber steht, also Politiker versagen oder Ansturm oder sowas, sondern du siehst sofort, okay, das ist bedrohlich. Ich will dir mal ein Beispiel versuchen zu beschreiben, auch in dieser Zeit, in der Debatte, in der wir da jetzt uns gerade befinden. Du siehst also eine Kamera, Blickwinkel im Rücken zweier Polizisten oder Grenzschützer, jedenfalls martialisch gekleideter Menschen. Die stehen vor einem Gatter, ein bisschen Stacheldraht und so ein Holzgatter, so eine Pferdekoppel, irgendwie sowas, wo du so ein wackeliges Holztor irgendwie hast.
Ja, genau, die ungarische Grenze 1989. So.
Und da, also von dem Blickwinkel des Betrachters aus betrachtet, hinter dem Zaun siehst du bis zum Horizont des Bildes eine Menschenschlange oder eine riesige Gruppe von Menschen.
Sind die weiß?
Das sind alles Flüchtlinge, alle deutlich nicht weiß und deutsch. Und du brauchst nicht zu lesen, was drüber steht. Du siehst, da kommt 1 Million gegen 2. Ja. Und das Einzige, was die 2 schützt, ist ein wackeliger Holzzaun.
Ja.
So, Das macht Angst.
Das gehört sich nicht. Das ist unredlich, sowas zu
sagen. Es wird noch viel unredlicher. Warte mal. Weil das Bild ist nicht echt, sondern es ist retuschiert. Weil sie haben alle Polizeiautos, die da drum rumstanden, wegretuschiert.
Ja.
Die,
das ist ein Foto. Ich dachte, es wäre eine Illustration.
Okay, ein Foto, es ist ein Bild, ein geknipstes Bild.
Okay.
Das haben sie wegretuschiert. Alles das, was wir sozusagen tun, um diesen in Anführungsstrichen Ansturm einzugrenzen, zu handeln, zu stoppen, wie auch immer, das wurde wegretuschiert, sodass nur übrig bleibt, zwei kleine Hanseln gegen 1 Million Flüchtlinge. Das kann nicht gut gehen. Und so geht es unentwegt weiter, bis zum heute, immer dann, wenn wir zu viel von irgendwas meinen zu haben, wo wir möglicherweise abgeben müssen. Also wir müssen, wenn die alle kommen, müssen wir denen Arbeitsmöglichkeit geben. Wir müssen Sprachkurse machen. Wir müssen Wohnungen schaffen. All das kriegen wir nicht hin. Wir stecken sie in irgendwelche Zelte oder in komische Mannschaftsunterkünfte, die nicht mehr gebraucht werden, oder in diese Baracken und sperren sie einfach ein. Letztendlich sperren wir sie ein. Und dann glauben wir, dass damit sozusagen das Problem gelöst ist, weil die ja irgendwann wieder weggehen. Das tun sie aber nicht. Nee. Weil, wie ich eben gesagt habe, der Asylkompromiss von 1993 immer noch, ja, obwohl er ja eine Verwässerung ist, immer noch sagt, du darfst aber nicht überall hin abschieben. Also nach Syrien zum Beispiel darfst du heute nicht abschieben, weil dort Bürgerkrieg herrscht. Oder nach Libanon oder nach Libyen oder nach Irak oder sonst was. So, das heißt, wir klemmen uns wieder gegenseitig alle ab, weil wir sagen, mit denen können wir nichts anfangen. Die bleiben da jetzt eingesperrt und das ist schon teuer genug, dass wir denen die Baracken hinstellen und jeden Tag eine Schüssel Müsli hintun. So, und das ist der größte Schwachsinn, den wir machen können, weil wir sämtliche Kapazitäten, die sich darin befinden, wir müssen natürlich sehr viele ausbilden, das ist richtig, weil viele die Sprache hier gar nicht sprechen und auch kein Englisch können und eben einfach einen Beruf haben, der hier gar nicht nachgefragt ist. Das stimmt. Aber man kann eben auch diese Leute ausbilden und man kann sich dahin bringen, wo wir Leute brauchen, weil andere gibt es ja gar nicht.
Unseren 60-Jährigen erzählen wir, nein, lebenslanges Lernen, du musst nochmal umlernen. Aber wenn da ein 25-Jähriger kommt, nee, den müssen wir leider da hinten wegsperren, der kann nichts machen, der ist zu dumm.
So ist das. Und das ist etwas, was mich wirklich einfach radardoll macht. Und das hat jetzt gar nichts mit Ausländerfeindlichkeit oder sonst was zu tun, sondern es ist einfach völlig idiotisch.
Aus den egoistischsten Motiven müssten wir schon anders handeln und sind zu blöd.
Absolut.
Kennst du, ich habe ihn interviewt, also gerade im März 2023, Gerald Knaus. Mhm. Gerald Knaus ist ein Österreicher, hat so ein Think Tank gegründet und der berät unter anderem auch Regierungen, auch die Bundesregierung in Fragen der Flüchtlingspolitik. Ja. Und der hat ein paar sehr, sehr spektakuläre Ideen, wie man Flüchtlingspolitik anders gestalten könnte. Kennst du das, was der so erzählt?
Also ich habe den mal erlebt, aber jetzt im Detail weiß ich es gerade nicht.
Ich krieg's im Detail jetzt leider auch nicht erzählt, weil ich mich nicht so darauf vorbereitet habe.
Ja.
Jetzt, ich verlinke einfach die Sendung in den Shownotes. Kannst du dir ja anhören, machst du sowieso nicht, aber alle anderen können das machen.
Jedenfalls hilft es nicht, was Friedrich Merz sagt, die Geflüchteten in Zusammenhang zu bringen mit Sozialtourismus. Das ist einfach vollkommen idiotisch. Die flüchten nicht in unsere Sozialsysteme, die flüchten allenfalls in unseren Frieden.
Genau.
Und wollen in
unsere
einfach nicht mehr beschossen werden.
Verhältnisse.
Ja, die wollen nicht mehr beschossen werden. Ja, das finde ich relativ nachvollziehbar. Und
oder auch, wann war denn das? 2015 war ich in Athen und habe da Flüchtlinge interviewt. Und die sagten halt auch, we want to achieve. Wir wollen weiterkommen. Das ist alles, was sie, weißt du, selbst wenn sie nicht beschossen werden, die wollen einfach eine Chance haben, weiterzukommen. Das war das, was sie alle gesagt haben. We want to achieve.
Ja. Mhm. Oder irgendwie nochmal so ein kleiner Hinweis, dass wir es doch irgendwie hinkriegen, ja, wenn wir denn wollen, das kann man gerade jetzt sehen. Also kaum einer weiß, dass wir mehr als 1 Million Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland beherbergen. Mhm. Mehr als 1 Million. Und da gibt es keinen Ton drüber.
Genau, und die Millionen von 2015, die haben wir im Prinzip auch einfach weggeatmet.
Ja.
Das, also.
Ich meine, es sind viele wieder zurückgegangen, weil bin da jetzt nicht so im Detail, aber natürlich atmen wir die. Wir haben auch diejenigen zurück, die nicht zurück wollten nach dem Serbienkrieg in den 90ern, haben wir auch hier behalten.
Ja.
Na, selbstverständlich.
Ja.
Ja. Es gibt ja auch ganz viele, die heiraten hier auf einmal. Ja, dann ist das so.
Ja, eben.
Tja. Ja. Das, dann kannst du sowieso nur sagen, ja, prima, herzlichen Glückwunsch.
Wir sind so links-grün versifft, sie werden uns alle hassen, die sich das hier angehört haben jetzt. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 22. Mai 2023 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet?